ARD.
Du, Michael, hast du dir schon ein Fähnchen oder eine Girlande beim Discounter deiner Wahl besorgt?
Du meinst in Schwarz-Rot-Gold?
Genau, da ist ja jetzt mal wieder Europameisterschaft und sogar im eigenen Land.
Nee, also ich bin da nicht so der Typ. Ich habe auch keine Vuvuzela zu Hause. Also insofern geht das ohne Utensilien sozusagen.
Aber gucken wirst du schon, oder?
Absolut. Also ich meine, die deutschen Spiele sowieso. Muss man ja mal gucken, wie das sich alles entfalten wird. Aber ein paar Spiele werde ich mir schon angucken, auf jeden Fall. Ja.
Für mich beginnen diese internationalen Turniere immer im Fernsehen, jedenfalls frühestens im Achtelfinale. Wer die Vorrunde nicht überlebt, hat mein Interesse nicht verdient. Und da bin ich ziemlich konsequent.
Also da war die letzte WM für dich sozusagen dann ziemlich kurz.
Die hat im Fernsehen für mich tatsächlich überhaupt nicht stattgefunden. Obwohl den 3:0-Sieg der Marokkaner über Spanien in Katar hätte ich mir schon mal besser angeschaut. Ich bin ja so ein bisschen einer, der den Außenseitern die Daumen drückt.
Dann kannst du ja die Vorrunde der deutschen Mannschaft diesmal mit gutem Gewissen schauen. Aber mal im Ernst, also dieser Sommer ist ja geradezu voll mit hochkarätigen Sportereignissen.
Ja, die Europameisterschaft der Leichtathletik in Rom ist gerade mal rum. Neben der EM im Fußball gibt es Tennis in Wimbledon. Dann kommt die Tour de France. Und gleich im Anschluss, wir bleiben in Frankreich, werden in Paris die Olympischen Spiele eröffnet. Wer da richtig sportbegeistert ist, muss ganz schön lange Sommerurlaub nehmen.
Genau, und all diese Ereignisse werden ja mit einem ziemlich großen und teuren Medienaufwand begleitet, live übertragen, kommentiert, analysiert. Also ich habe nicht gezählt und ich glaube auch gar nicht, dass es diese Zahl offiziell gibt, wie viele Stunden Programm in allen Medien in diesem Sommer durch Sport gefüllt werden.
Erleben wir also gerade einen absoluten Höhepunkt an Sport, so ein Peak-Sport vielleicht in den Medien? Lässt sich das überhaupt noch vermarkten? Toppen wird sich's kaum mehr lassen, vermute ich. Ist das Interesse tatsächlich noch so hoch? Wäre da weniger, vielleicht sogar mehr? Darum geht es. Spiel, Satz und Quote. Wie berichten über Sport ist daher unser Thema und ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und mein Name ist Michael Mayer. Einer, der sich über solche Fragen Gedanken macht, ist der Kölner Professor Jürgen Mittag. Er ist Politikwissenschaftler und Freizeitforscher an der Sporthochschule in Köln. Guten Tag, Herr Mittag.
Hallo in die Runde.
Herr Mittag, wenn es denn stimmt, dass Sport ein Botschafter der Völkerverständigung und des verträglichen Zusammenlebens ist, dann müssten wir ja aktuell in einer ziemlich friedlichen Welt leben. Das sieht aber leider doch auch ziemlich anders aus, ne?
Das ist in der Tat richtig, aber das wäre auch zu einseitig, wenn man Sport allein als Friedensbotschafter sehen würde. Sport kann das. Sport bringt sicherlich Menschen zusammen, namentlich Sportgroßereignisse. Auf der anderen Seite hat Sport aber durchaus auch das Potenzial und den Rahmen, um Gegensätze zu befördern, Menschen voneinander abzugrenzen. Das ist die zweite Seite der Medaille, die nicht übersehen werden sollte.
Aber was ja interessant ist, man kann ja den Eindruck haben, dass Sport, also selbst ausgeübt oder nur passiv geschaut, ein ziemlich zentraler Teil unserer Alltagskultur ist und das ja schon sehr lange. Wie sehen Sie das als Freizeitforscher mit dieser Sportaffinität?
Ja, das stimmt ganz sicherlich. Also spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Zuge eines sich doch verändernden Verhältnisses von Arbeit und Freizeit hat der Sport eine zunehmend größere Bedeutung, einen immer stärkeren und höheren Stellenwert im Leben der Menschen erhalten. Die Sportgroßereignisse haben sich schon in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren ihren Weg gebahnt. Und wenn man das so auf den Verlauf des 20. Jahrhunderts bezieht, dann kann man sagen, dass spätestens ab den 80er Jahren der Sport einen ungeteilten Siegeszug angetreten hat. Ein Siegeszug dahingehend, dass man auf der einen Seite auch in verstärktem Maße selbst Sport betreibt, aber dass vor allen Dingen Sportgroßereignisse seit etwa 70er, 80er Jahren zu einem ganz entscheidenden Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden sind, dass Sportgroßereignisse so etwas auch wie die Essenz unserer Kommunikation geworden sind. Das gab es vorher in der Form sicherlich nicht.
Wie würden Sie denn sagen, hat sich das entwickelt? Also wenn ich bin ein bisschen älter, so an die 70er Jahre denke, da waren die Weltmeisterschaften sicherlich ein Fernsehereignis, da hat man geguckt, aber da fuhr man noch nicht mit Fähnchen rum, da gab es kein Public Viewing, da haben sich die Leute noch keine Trikots angezogen. Das wurde doch, sagen wir mal, diese Begeisterung einerseits ja, andererseits die Art und Weise, wie man sie zeigt, ist doch auch kommerziell getrieben, oder?
Ja, ganz sicherlich. Also ich denke, es kommen mehrere Sachen zusammen. Auf der einen Seite, dass sich gesellschaftliche Kommunikationsstrukturen verändert haben. Wenn in der Vergangenheit es eine Fülle von übergeordneten Gemeinsamkeiten für Teile der Gesellschaft gegeben hat, so muss man sagen, im Zuge von Prozessen, die auf Fragmentierung von Gesellschaft hinausgelaufen sind, auf Teil Bereiche von Gesellschaft hinausgelaufen sind, der Sport doch einer der ganz wenigen Bereiche geblieben ist oder sogar verstärkt zum Zuge gekommen ist, in dem gesamtgesellschaftliche Kommunikation stattfindet. Und wenn man dann gleichzeitig noch berücksichtigt, dass der Sport seit den 70er, 80er Jahren in zunehmendem Maße inszeniert wird, eventisiert wird, dass der Sport Bestandteil unserer Popkultur geworden ist, popkulturell ausgestaltet worden ist. In den 50er oder 60er Jahren waren die Stars und Sternchen im Fußball oder auch in den anderen Sportarten nicht in der gleichen Form in den popkulturellen Medien vertreten. Das hat sich aber mit den 80er, 90er Jahren geändert und mittlerweile sicherlich einen Höhepunkt erreicht, dass die Menschen heute in der Gesamtheit der Gesellschaft auch sehr vertraut mit, zumindest den großen Stars und den populären Personen des Sports sind.
Würden Sie denn sagen, dass diese wachsende Popularität des Sports dann auch Auswirkungen hat auf die mediale Umsetzung? Weil ich mache immer den Scherz, wenn man sich jetzt früher, also wirklich ganz weit früher, so in den 70ern so Fußballspiele angesehen hat, da ging die Kamera von links nach rechts und von links und nach rechts und das war's schon. Und heute sind da Dutzende von Kameras, ein enormer Aufwand, der da getrieben wird. Also bei den Olympischen Spielen wird man das ja dann auch sehen. Ist das so mit ein Grund, warum alles so stark angewachsen ist und dann auch so teuer geworden? Ist, also diese steigende Popularität des Sports insgesamt?
Ganz sicher. Also zum einen müssen wir berücksichtigen, dass wir nicht nur aus deutscher Perspektive seit etwa der Mitte der 80er Jahre Sport in zunehmendem Maße als hart umkämpften Gegenstand der Berichterstattung erleben, gerade im Zuge des dualen Systems mit privaten Sendern, die den Sport in zunehmendem Maße auch nutzen, um damit Quote zu erzielen, sind die Preise für Sportrechte exorbitant gestiegen. Man muss auch immer berücksichtigen, der Sport ist ein Gut, das Geld dafür erhält, dass man darüber berichtet. Das ist in vielen anderen Bereichen des politischen oder gesellschaftlichen Lebens nicht als solches der Fall. Und wenn man dann noch sieht, dass überhaupt insgesamt sehr viel mehr an Sport berichtet wird, man denke daran, dass Anfang der 80er Jahre über Europapokalspiele es überhaupt nicht selbstverständlich gewesen ist, dass diese im Fernsehen live übertragen worden sind, sondern vielleicht Zusammenfassung zu späterer Stunde, weil damals eben die Einnahmen der Vereine im Wesentlichen auf den Tickets, dem Stadion, den Besuchern basiert haben und nicht unbedingt auf den Medienrechten. Und das hat sich fundamental geändert und deswegen eben auch die immer intensivere Ausgestaltung, die technische Vorbereitung, die Nachbereitung, die Vorfeldberichterstattung, die mittlerweile ja mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Also das ist insgesamt eine Riesenmaschinerie geworden, an der es auch sehr viel dran hängt.
Ja, das kann man ja, wenn man mal einen Blick in die zweite Bundesliga wirft, zum Beispiel sehen, da gibt es durchaus Vereine, die verkaufen quasi ihr gesamtes Stadion aus bei jedem Heimspiel, kommen aber ohne entsprechende Fernsehgelder trotzdem nicht auf irgendeinen finanziellen grünen Zweig. Kann man denn sagen, dass diese ganze Hyperkommerzialisierung gerade auch in den Medien den Sport auch ein bisschen kaputt gemacht hat?
Ja, es ist beides. Es ist Fluch und Segen. Also für die Vereine ist es auf der einen Seite natürlich eine enorme Möglichkeit, ihre Aktivitäten auszuweiten. Wenn man nur sieht, wie viele Beschäftigte mittlerweile in den Vereinen auch sogar in den niederen Klassen tätig sind, dann ist das eine ganz andere Dimension. Auch die großen internationalen Sportverbände. Die UEFA hat in den 60er Jahren noch ein Dutzend Beschäftigte gehabt. Das sind heute mehrere hundert plus eine Menge an externen und outgesourcten Diensten, die stattfinden. Also das ist ein ganz anderer Rahmen, aber dieser Rahmen ist natürlich auch dadurch getrieben, dass immer wieder neues Geld generiert, erzeugt werden muss und der Grad der Kommerzialisierung, der gerade eben noch akzeptiert wird, ist doch bisweilen ein sehr schmaler. Auf der einen Seite wollen die Fans natürlich und die Zuschauer am Fernsehen in ganz besonderem Maße, dass sie etwas geboten bekommen, dass etwas spannend ist. Wenn Sie aber den Eindruck haben, dass es nur noch ums Geld geht und dass die Kommerzialisierungsdimension überhand nimmt, dann wird sich dem eben auch entgegengestellt. Wir haben ja verschiedenste Protestformen in dieser Hinsicht in den letzten Monaten erlebt. Zum Beispiel der Protest gegen einen Investor in der DFL, aber eben auch der Protest gegen unterschiedliche Anstoßzeiten, der Protest gegen Montagsspiele in der Bundesliga. All das waren Dinge gewesen, die von den Fans denen eben auch als Ausdruck einer überbordenden Kommerzialisierung gewesen ist. Wobei man fairerweise auch sagen muss, in Deutschland sind wir da nicht an der Speerspitze der Entwicklung. Die ist im englischen Fußball weitaus stärker fortgeschritten, wo de facto kein Premier League-Spiel zur gleichen Zeit mehr anfängt, sondern der Spieltag sich über praktisch das ganze Wochenende hinzieht. Da sind wir zwar auch nicht mehr ausschließlich bei 15:30, aber durchaus noch etwas enger beieinander. Das muss man auch in Relation dann wiederum sehen.
Es ist ja auch interessant, also wenn man an die Ablösesummen von Fußballern denkt, also das ist ist ja, Sie haben es ja gesagt, das ist ja in Großbritannien noch stärker oder Spanien, Saudi-Arabien und so. Also ich meine, die Frage ist ja auch, einerseits will man diese großen Ereignisse, also nicht nur Fußball, auch Olympische Spiele und so weiter, allen zugänglich machen. Und andererseits sind sie natürlich auch sehr, sehr teuer. Wie sehen Sie denn dieses Dilemma?
Ja, das ist in der Tat ein erhebliches Dilemma, was die internationalen Sportorganisationen, die eben solche Rechte zu vergeben haben, auch mittlerweile erkannt haben, dass irgendwo auch eine Grenze der finanziellen Möglichkeiten gegeben ist, aber deswegen auch durchaus die Tendenz, Fernsehrechte, Medienrechte immer wieder stärker aufzusplitten in unterschiedliche Segmente, auch in unterschiedliche mediale Formate aufzuteilen, sodass der Kuchen insgesamt dann doch noch etwas größer wird. Wenn man das jetzt aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen sieht, dann steckt man in der Tat in einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite weiß man, womit man durchaus Quote erzielen kann und bemüht sich dann auch um die entsprechenden Rechte. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass man nicht jede Summe bezahlen kann und dass man auch in einer Verantwortung gegenüber den Gebührenzahlenden sich befindet. Und da den richtigen Weg oder die hinreichende Balance zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so leicht und kann auch manchmal eben ins Hintertreffen führen. Die traditionellen Sportschaurechte waren ja auch nicht die ganze Zeit bei den Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Es gab ja längere Phasen, in denen auch RTL, Sat.1 und andere diese Rechte entsprechend innehatten, was dann auch wiederum Rückwirkungen, Auswirkungen auf die Quoten im Öffentlich-Rechtlichen hatte.
Ja, gerade am Beispiel Bundesliga kann man ja sehen, wohin dieses ganze Gepoker führen kann. Der Streamingdienst DAZN will 320 Millionen Euro bieten, aber aus formalen Gründen ist der Bieterprozess erstmal ausgesetzt und könnte im schlimmsten Fall sogar vor Gericht landen, das am Rande. Im Gespräch ist aber sogar, dass die Bundesliga einen eigenen Streamingdienst aufbaut. Das heißt, sich also jetzt nicht nur von den Bildern her, sondern generell selbst vermarktet. Wäre das vielleicht sogar besser, ehrlicher und billiger, als wenn man sich regelmäßig um die Rechte prügelt?
Naja, zu einem gewissen Teil passiert das ja schon auch bei den internationalen Wettbewerben, dass das Weltsignal sozusagen von den Ausrichtern angeboten wird. Das hat auch durchaus steuerungs- und politische Gründe, wenn man weiß, dass mit diesem Signal dann eben auch gewisse unliebsame Bilder vermieden werden können, wenn dann die weiteren Berichterstatter und Fernsehanstalten nicht zusätzliche Kameras installiert haben, mit denen sie dann die unliebsamen oder vielleicht nicht so gewollten Bilder als solches präsentieren. Aber das ist eine Tendenz, die insgesamt auszumachen ist. Allein die Gründung, wenn wir beim Fußball jetzt bleiben, beim deutschen Fußball, die Gründung der DFL zu Beginn des Jahrtausends hängt ja ganz wesentlich mit der Selbstvermarktung der Bundesliga als solches zusammen. Bis Ende der 1990er Jahre stand der DFB weitgehend alleine und hat als Monopol über den Fußball, über den professionellen Fußball besessen. Und die Vereine waren eben nicht glücklich drüber, dass die nur zu einem begrenzten Maße an den finanziellen Möglichkeiten partizipiert haben und deswegen eben die Gründung eines eigenen Ligaverbandes, die mit Lizenzrechten, mit Vermarktungsrechten und so weiter einhergegangen ist. Und die großen Einnahmen im deutschen Fußball werden eben von der DFL erzielt. Auch der DFB hat seine Einnahmen über die Nationalmannschaft, über den DFB-Pokal, aber die ganz großen Einnahmen werden von der DFL erzielt. Es gibt wieder einen Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB, der für einen gewissen Ausgleich sorgt. Aber all diese Dinge machen deutlich, wir erleben hier ein hochgradig differenziertes System, in dem viele Dinge wirklich auch politisch ausgehandelt werden, um mit den veränderten Möglichkeiten und Kommerzialisierungsbestrebungen letztendlich akzeptabel umzugehen.
Kritisiert wird ja manchmal auch, dass die Sender selbst so viel Geld für die großen Ereignisse aufbringen, dass sie kaum noch kritisch berichten können. Also sicherlich eine Kritik, die sich ARD und ZDF so nicht anziehen wollen. Aber es ist ja doch irgendwie auch eine schwierige Situation. Wie sehen Sie dieses Problem?
Ja, in der Tat, dieser Vorwurf, den würde ich zumindest bis zur letzten Fußball-Weltmeisterschaft als relativ gerechtfertigt sehen. Es ist naheliegend, dass ein Produkt, für das man sehr viel Geld bezahlt hat, was man entsprechend vermarkten will, dass dieses Produkt nicht unbedingt in Grund und Boden gestampft wird, verdammt wird oder über dieses Produkt sehr kritisch berichtet wird. Das ist ein Vorwurf, der traditionell Sportjournalisten und den Sendeanstalten immer wieder gemacht worden ist. Jetzt muss man allerdings entgegenhalten, dass im Zuge der letzten Weltmeisterschaft in Katar eigentlich eine fast gegenläufige Tendenz auszumachen ist, zumindest im deutschen Mediensystem, dass diese Weltmeisterschaft in ganz erheblichem Maße skandalisiert worden ist, sicherlich in vielerlei Hinsicht mit guten Gründen, aber von vielen Beobachtern, namentlich solchen, die eben auch mit der arabischen Welt vertraut sind, ist immer wieder angeführt worden, das war doch zu kritisch, zu einseitig, zu skandalisierend. Und die These, die man durchaus aufwerfen kann, ist diejenige, macht es vielleicht auch manchmal aus Sicht der Sendeanstalten Sinn, über die Skandalisierungquote zu machen, und offenkundig ist dieses im Hinblick auf Katar als solches passiert.
Mal andersrum gefragt, was halten Sie eigentlich von einem öffentlich-rechtlichen Sportkanal? Zum Beispiel nach dem Vorbild ORF in Österreich, wo ja nicht nur der Massensport sehr stark gefördert wird, der Breitensport auch sehr stark gezeigt wird, sondern eben auch der Spitzensport.
Ja, ob es dafür eines eigenen Kanales bedarf, das kann man mit einem Fragezeichen versehen. Aber der Aspekt, dass der Sport in der Breite durchaus eine stärkere Repräsentanz verdient, den würde ich durchaus unterstreichen wollen. Wenn man sieht, wie sich das Gewicht auch in den letzten Jahren sehr deutlich zugunsten des eben quotenträchtigen Fußballs verlagert hat, dass selbst, wenn man es mal zurückhaltend formuliert, minder bedeutsame Fußballspiele doch zu erheblicher Maße mittlerweile im Fernsehen zu sehen sind, auch in voller Länge zu sehen sind, während Spitzenereignisse von anderen Sportarten, ob das Mannschaftssportarten wie Volleyball oder Basketball sind oder aber auch einzelne Events, und ich rede jetzt nicht von Randsportarten, sondern auch durchaus von populären Sportarten, dann sieht man, wie sich die Akzente und Gewichte da verlagert haben, und es gibt eben durchaus Beschwerden der großen Sportverbände jenseits des Fußballs, dass man sich eben nicht richtig gewürdigt sieht, und gleichzeitig Anstrengungen, wie man seine eigenen Formate so mediengerecht ausgestalten kann, dass die Medien eben dann doch sich dazu bewegen lassen, über die anderen Sportarten stärker zu berichten. Zum Beispiel, indem man Sachen zusammenlegt in verschiedene Events. Das hatten wir in den letzten Jahren im Leichtathletikbereich. Oder aber auch, dass die Rahmenbedingungen verändert werden. Zum Beispiel die Länge der Events, der Spiele, die Dichte der Abfolgen, dass man zum Beispiel bei der Leichtathletik keine langen Pausen hat, sondern sich gewissermaßen ein Event an das nächste reiht, einen Wettbewerb an den nächsten Wettbewerb reiht. Und das geht sogar so weit, dass in den Sportarten auch die Regeln verändert werden und die äußere Gestaltung, ob das die Farbe der Bälle betrifft, ob das die Kleidung der Athletinnen und Athleten betrifft. Also die Sportverbände bewegen sich schon hier relativ weit, um entsprechende Vermarktungsmöglichkeiten auch im öffentlichen, rechtlichen, in der Breite zu verstärken.
Nun stehen wir ja vor einem Summer of Sports gewissermaßen. Schlussfrage, was schaut denn der Freizeitforscher? Was werden Sie denn selbst schauen in diesem Sommer?
Na, die gesamte Bandbreite der Sportereignisse wird man nicht schauen können, sonst komme ich nicht mehr zum Arbeiten. Das ist leider nicht möglich. Aber aus sowohl beruflicher als aber auch privater Hinsicht werde ich mir verschiedene Ereignisse angucken, sowohl vor Ort als auch im Medienbereich, also die Euro und die Olympischen Spiele, gerade weil die Olympischen Spiele in Paris nun auch in größerer Nähe sind als die darauffolgenden. Nach LA und nach Brisbane ist es dann deutlich weiter. Das spielt schon eine gewisse Rolle, auch aus persönlicher Anschauung einmal zu erleben, wenn man weiß, eben wie viel Vorbereitung, wie viel Rahmenberichterstattung und aber auch wie viel Rahmenorganisation, ob das jetzt die freiwilligen Aktivitäten sind, die Kontrollmaßnahmen im Hinblick auf Ambush-Marketing und andere Dinge. Da passiert so viel um die Stadien und Events hinweg, dass man das wirklich als einen Kernaspekt der Sportentwicklung und der Sportpolitik in der Tat ins nähere Blickfeld nehmen muss.
Vielleicht ganz abschließend ein Zitat, und da würde ich Sie gerne noch fragen, ob Sie dem zustimmen, dass Sepp Herberger in den Mund gelegt wird. Das ist für die Jüngeren unter uns der Vater des WM-Sieges von 1954, der erste Bundestrainer nach dem Zweiten Weltkrieg, der mal gefragt wurde, warum gehen die Leute eigentlich ins Fußballstadion und gucken Fußball live? Und er hat gesagt, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ist das sozusagen das dauerhafte Erfolgsgeheimnis allen Wettbewerbssports?
Ja, in der Tat. Also ich glaube, hier kommen sehr viele Dinge zusammen, und es ist natürlich ein Gemeinschaftsgefühl, was man so vielleicht in anderer Form gar nicht erleben kann. Auch die Möglichkeit, sich auszulassen, zu geben, zu singen, zu schreien, zu beschweren. Aber das, was wahrscheinlich den Kernaspekt des Zuschauerdaseins betrifft, ist in der Tat der Spannungsbogen oder der Spannungsmoment. Nicht bei allen Events und bei allen Fußballspielen, aber doch bei sehr vielen. Und dass der Fußball sich dann doch nicht voll vollständig von allem und jedem vereinnahmen lässt und eine gewisser Weise noch so etwas wie einen Kern, ein Nukleus des Unbekannten, des Unplanbaren, undurchdringbaren Besitz gewissermaßen in der Hinsicht auch resilient ist, das macht, glaube ich, wirklich die Attraktivität des Fußballs bis zum heutigen Tage aus.
Herr Mittag, dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit und viel Spaß bei der EM und Olympischen Spielen und den anderen Sportereignissen.
Vielen Dank, gern geschehen.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.